Was trinkst du denn da?
Sag ich nicht.
Ah, ja. Für diejenigen, die zuhören, es sieht alkoholhaltig aus. Ich sag jetzt nicht, wie viel Uhr es ist. Ha!
Es ist Sonntag.
Also ich habe hier nur Pfefferminztee. Aber zur Feier des Tages könnte man natürlich auch mit was Alkoholischem anstoßen. Das ist eigentlich schon richtig, weil wir starten heute mit Staffel 2.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya.
Und wie fühlt sich das so an als Podcaster mit einer fortgeschrittenen Staffelnummer?
Es ist immer noch irgendwie unwirklich.
Ehrlich? Immer noch?
Ja, irgendwie schon.
Okay, gut. Heute haben wir zwei Dinge vor. Und zwar zum einen eine wirklich kurz gehaltene Zusammenfassung des Drachenbeinthrons. Falls einige von euch eventuell später einsteigen, was anderes zum Lesen dazwischen schieben oder wie auch immer, damit wir wieder alle so ungefähr auf einem Stand sind. Und das Zweite sind so einige Fragen, die aus der Community aufgetaucht sind oder die wir uns auch ausgedacht haben, wo ich teilweise auch gedacht habe, es wäre mal ganz geckig, das zu fragen. Ja, Sabrina, erzähl mal, Drachenbeinthron. Was ist denn der Drachenbeinthron? Damit können wir, glaube ich, ganz gut anfangen.
Das ist der Thron aus den Knochen eines Drachen, des Drachen Shurakai, der im Hochhorst steht. Und dieser Drache wurde damals von König Johann erlegt.
Der hauste unter dem Hochhorst, ne? Und König Johann hat daraufhin ganz Ostenart in sein Königreich geeint und hat sage und schreibe fast 80 Jahre geherrscht. Und wir steigen in diese Serie ein mit Simon. Simon ist 14 Jahre alt, Simon ist Kirchenjunge und Simon ist Teenager Galore.
Ja, und nachdem der gute Johann kurz davor ist, abzudanken bzw. zu versterben, bereitet sich das.
Du, das ist aber auch eher ein unfreiwilliges Abdanken. Ja, ich merk's schon, es wird etwas merkwürdig heute.
Nach müde kommt doof, ne?
Mhm.
Naja, aber irgendwie, ja, es ist ja auch unfreiwillig bei ihm. Er hat sich ja damals nicht wirklich wohl gefühlt, weil er nicht wusste, was hinterher kommt. Jedenfalls bereitet sich das Volk auf einen Wechsel vor. Der älteste Sohn des Königs soll übernehmen, Elias. Genau. Und der auch noch einen jüngeren Bruder namens Josua hat.
Das ist aber am Anfang des Buches eigentlich eher nur so ein bisschen die Rahmenhandlung. Eigentlich geht es ja um Simon. Simon ist so ein typisches, ja, im Buch wird er ja auch Mondkalb genannt, guck in die Luft. Und hat eigentlich ziemlich viel Flausen im Kopf. Lieber irgendwo auf den grünen Engelturm steigen, als in der Küche arbeiten. Und Simon ist Waisenkind, wurde großgezogen von unter anderem der Obersten der Kammerfrauen, Rachel dem Drachen.
Eigentlich von allen Kammerfrauen irgendwie, weil die alle da ein bisschen mit rein vorwerken, was vielleicht auch nicht immer das Beste ist. Vielleicht ist er ja deswegen auch so verpeilt.
Ja. Mhm, genau. Und eigentlich lernen wir am Anfang auch noch eine weitere Person sehr gut kennen, die eine große Rolle spielen wird, und zwar den Dr. Morganis. Das ist ein Gelehrter auf dem Hochhorst, der allerdings auch ein bisschen sehr verschroben ist. Das ist so ein typischer, zerstreuter Professor. Simon ist natürlich viel lieber bei Dr. Morganis, als in der Küche zu helfen. Und Dr. Morganis beginnt, den Simon so ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen. Und zwar geht das so weit, dass er tatsächlich nach, ich glaube, anderthalb Jahren sogar der Lehrling von Dr. Morganis wird. Simon ist da erst sehr begeistert von, weil er denkt, er lernt da sowas wie Magie, Zaubern und geheimnisvolle Dinge. Er erlebt aber sehr schnell eine böse Ernüchterung, als er dann feststellt, dass der Doktor ihm eigentlich eher Lesen und Schreiben beibringen will. Das findet Simon nicht so spannend und diese Begeisterung kühlt sehr schnell merklich ab. Was überhaupt nicht abkühlt, ist hingegen das Wetter auf dem Hochhorst, denn nachdem unser König Johann verstorben ist und Elias den Thron übernommen hat, gibt es auf einmal eine ziemliche Hitze und Dürre in Ostenart.
Für relativ lange Zeit, ja.
Habe ich das nicht schön übergeleitet?
Ja, ist ne? ein Traum, ich fand es toll.
So müde bin ich doch nicht.
Während der Hitze befinden wir uns ja dann schon zur Regentschaftszeit von Elias.
Genau, und Elias ist sehr ausschweifend. Dem ist sein Volk anscheinend relativ egal. Es wird mehr Party gemacht als alles andere. Trotz des wirklich nicht guten Wetters, also es ist, das Volk hungert, es ist Dürre, wir haben Missernten und der König feiert weiterhin munter auf seinem Hochhorst.
Deswegen auch dieser Einwurf, dass nicht alle damit zufrieden sind, wie zum Beispiel Isgrimur, den wir da mal kennenlernen, den Herzog aus der Rimmersgard, Graf Eolair, der aus Hernistir kommt als Abgesandter und auch die eigene Tochter von Elias, um hier mal so ein paar Namen noch einfließen zu lassen.
Ja, gut, sehr schön.
Wer aber durchaus den König unterstützt und was eigentlich allen Beteiligten ein Dorn im Auge ist, das ist Pyrates, der Ratgeber von Elias.
Pyrates ist Priester, auch ursprünglich aus Hernistir, fällt durch seine rote Gewandung auf und dadurch, dass er äußerst grausam ist, ich erinnere da an die Szene mit dem kleinen Hund, den er da tottritt.
Oh ja.
Ja, ich finde, die ist durchaus nochmal erwähnenswert.
Also gefühlt kann keiner Pyrates leiden, außer Elias.
Ja, und die Frage ist tatsächlich auch, kann Elias Pyrates leiden oder sieht Elias Pyrates als Mittel zum Zweck? Und wer benutzt da wen? Wofür?
Diese Frage könnte ich dir auch nach über knapp 1000 Seiten noch nicht wirklich so richtig beantworten.
Das macht überhaupt nichts. Das dauert auch noch ein Weilchen. Das ist schon völlig in Ordnung. Die Lage spitzt sich zu, als nämlich Folgendes passiert. Zum einen verschwindet Prinz Josua. Keiner weiß, wo der geblieben ist.
Die Gerüchteküche kocht.
Um wieder nochmal auf Pyrates zurückzukommen. Der erwischt Simon fast beinahe bei einer seiner Eskapaden unter dem Hochhorst. Simon ist ja auch als der Geisterjunge bekannt, der sich überall auf dem Hochhorst rumtreibt, auskennt und verschwindet und wieder auftaucht. Der kennt sich da halt wohl ziemlich gut aus. Simon versteckt sich vor Pyrates und entdeckt dann unter dem Hochhorst in einem Verlies einen Gefangenen, der sich als Prinz Josua herausstellt. Also es ist wohl so, dass Pyrates Prinz Josua gefangen hält. Simon hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sofort zu Dr. Morganis zu laufen.
Was eigentlich auch die richtige Wahl ist, dass er da den Richtigen tatsächlich um Rat fragt.
Auf jeden Fall. Und Morganis und Simon machen sich schließlich auf, befreien Josua aus diesem Verlies, flüchten in die Wohnung von Dr. Morganis, werden dort allerdings erwischt von der Erkühnwache von Pyrates. Und es kommt zu einem großen Showdown, bei dem leider Gottes unser guter Doktor das Leben lässt.
Josua konnte allerdings auch schon vorher flüchten durch einen Geheimgang.
Morganis opfert sich daraufhin und ermöglicht Simon auch das Entkommen. Und Simon entkommt dann auch durch diesen Tunnel, verirrt sich aber unter dem Hochhorst und irrt dort gefühlte Jahrzehnte herum. Also ich finde diese Szene unter der Burg immer sehr lang. Ich weiß nicht, ja, es ist natürlich auch Absicht, ja, klar, aber es kommt einem wirklich so vor, als wenn er da tagelang herumirrt. Letzten Endes war es aber wohl nur eine halbe Nacht, höchstens.
Ja.
Mhm, genau.
Er kommt auf jeden Fall raus auf der Begräbnisstätte, sieht ein großes Lagerfeuer und Feuer klingt in dem Moment, glaube ich, für ihn ganz herzerwärmend, dass er sich eher dahin gezogen fühlt. Allerdings muss er da Zeuge eines etwas schauerlichen Rituals werden, wo einer der, glaube Grafen des Königs geopfert wird und Elias ein Schwert erhält. Das Schwert namens Leid oder auch in der Siti-Sprache Jingitsu. Ja, Simon flieht von dieser Stelle dann sehr, sehr geschockt. Und das war, glaube ich, schon mal so ungefähr der erste Abschnitt.
Genau. Der hieß übrigens Simon Mondkalb, könnten wir vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnen, weil wir machen uns einen Abschnitt auf und der heißt Simon Pilgrim. Und wie nicht anders zu erwarten, pilgert Simon in diesem Abschnitt. Oder anders formuliert, er irrt von A nach B nach C und lernt verschiedene Leute und Gefährten kennen.
Wobei ja sein Ziel relativ schnell Naglimund sein soll, weil das Einzige, wo er sich Gedanken macht, wo er quasi aufgenommen wird oder wo ihm irgendjemand helfen kann, ist die Burg, die eigentlich ursprünglich Josua gehört hat oder damals zugesprochen wurde.
Also das Lehen von Josua, genau. Und Morgan hatte Josua auch gesagt, er soll sehen, dass er nach Naglimund kommt.
Also wendet sich Simon auch dorthin. Unterwegs begegnet er Räuberbanden, einem seltsamen Mönch, der ihn bereits auch schon mal auf dem Hochhorst ausgeplündert hat, jetzt wieder mit der Zeche quasi sitzen lässt.
Oder Kadrach, genau.
Dann begegnet er in einem Wald einem Siti, der Sita ist eine Sitha, so rum, Einzahl. Der sich wohl in eine Falle verstrickt hat, eines Dorfbewohners. Diesem Caesar hilft Simon, wieder rauszukommen und rettet ihm quasi damit das Leben. Muss allerdings, um ihm das Leben zu retten, dem, Bauer war es nicht, Kätner, er muss dafür das Leben nehmen. Was allerdings zur Folge hat, dass er einen weißen Pfeil erhält, was quasi so eine Art Ehrenschuld ist. Oder der Beweis der Ehrenschuld. Das erklärt ihm nämlich ein Troll, der jetzt auch auftaucht. Der Troll namens Binabig.
Der ist in Erkühnland unterwegs, nachdem er mit seinem Meister die Trollfjelle im hohen Norden verlassen hat. Binabig hat eine weitere Gefährtin, die eine große Rolle spielt. Das ist die Wölfin Kantaka. Und nach einer kurzen Beschnupperphase stellen die beiden fest, dass ihr Weg einen relativ langen Zeitraum zusammenfällt, denn Binabig will wohl erstmal wieder so grob Richtung Norden nach Hause, sodass sie sich aufmachen durch den Aldehorte in Richtung Norden nach Naglimund. Kurze Zeit später treffen sie zwei weitere Gefährten, und zwar ein Mädchen und einen verkleideten Jungen, also eigentlich auch ein Mädchen, die von den Hunden der Nornenkönigin und ihrem Jäger Ingen Jäger gejagt werden. Diese beiden Mädchen werden von Binabig Kantaka und Simon gerettet und anschließend fliehen sie in das Haus der weisen Frau Geloe, die ein Haus an einem See auch im Aldehorte hat. Habe ich jetzt was vergessen? Du guckst so skeptisch?
Ja, weil mir jetzt tatsächlich gerade aufgefallen ist, dass in dieser Zusammenfassung, die im Buch ist, komplett Sankt Hodarund quasi unter den Tisch fällt und dass sie da auch solchen Sachen oder kurz danach solchen Sachen wie den Bucken oder so begegnen, diesen Gräbern. Also ja, da fehlen leider so die ein oder anderen Szenen.
Ja, die Frage ist halt tatsächlich, du musst natürlich immer gucken, wie wichtig ist das? Wobei St. Hodarund ja tatsächlich am Anfang des Abschiedssteins gleich wieder eine große Rolle spielt.
Ja, wobei ich fand es an der Stelle, fände ich es vielleicht mal ganz nett, das trotzdem St. Hodarund zu erwähnen, weil wir wissen nämlich in dem Zeitpunkt, dass auch Herzog Iskrimur auf dem Weg nach Naglimund ist.
Ah ja, gut.
Das würden wir sonst ein bisschen unterschlagen. Ja, aber zurück zu Geloe und ihrem Haus. Da wandeln die beiden ja ein bisschen auf, oder beziehungsweise die drei, Geloe, Binabig und Simon auf der Straße der Träume. Weil Träume eigentlich bei Simon auch immer eine wiederkehrende Rolle spielen.
Ja, und teilweise auch sehr prophetisch sind. Mhm. Und Geloe und Binabig sich da auch Aufschluss erhoffen, was eigentlich gerade so in der Welt los ist.
Aber so die besten Vorzeichen sind es nicht unbedingt immer.
Nee, natürlich nicht.
Es stellt sich jedenfalls raus, dass eine der beiden Mädchen, die sie gerettet haben, auch nach Naglimund will. Zu dem Zeitpunkt sehen wir sie noch als Kammerzofe der Prinzessin.
Genau.
Und kurze Zeit später in Naglimund angekommen, wo Geloe dann alle die drei hinschickt, müssen wir, beziehungsweise vier, wenn ich Kantaka mitzähle, müssen wir feststellen, ist nicht nur eine einfache Kammerzofe, ist die Prinzessin selber. Was gerade, glaube ich, für den jungen Simon sehr schwer zu verkraften ist, weil er auf der Reise sich doch ein bisschen verguckt hat.
In Naglimund ist auch Prinz Josua. Und Die nächste große Gegebenheit, die sich abspielt, ist quasi eine große Ratssitzung, ein Kriegsrat, bei dem beratschlagt werden soll, was jetzt weiter zu passieren hat. Es sind viele Getreue von Josua anwesend, aber auch Gegner, teilweise auch, ja, Menschen, die dem, was Prinz Josua da jetzt anscheinend vorhat, nicht so wohlwollend gegenüberstehen. Also es steht halt tatsächlich im Raum, dass Josua seinem Bruder den Thron wegnimmt. Auch hier haben wir wieder verschiedene Gesandtschaften. Es sind sowohl Hernestiri anwesend, als auch eine Gesandtschaft aus Naban. Und als wenig später auch Herzog Iskrim nur eintrifft, bringt er tatsächlich jemanden mit, der ja ein wenig Licht ins Dunkel bringt. Janauga aus der Rimmersmark erzählt nämlich, dass der eigentliche Feind nicht nur König Elias ist, sondern tatsächlich, dass Ostenart eine viel größere Bedrohung ausgesetzt ist, nämlich der des Sturmkönigs Ineluki, der Rache dafür will, dass die Menschen vor 500 Jahren seine einstige Heimat Assur, in Klammern, das wir unter dem Namen Hochhorst kennen, quasi dem Erdboden gleich gemacht hat. Und dass es jetzt nicht damit getan ist, Elias vom Thron zu vertreiben, sondern dass auch etwas gegen Ineluki unternommen werden muss.
Sollten wir an der Stelle noch erwähnen, dass Janauga dem Bund der Schriftrolle angehört, genauso wie, also so eine Art Geheimbund, die aus Gelehrten, die hier versuchen, da so ein bisschen gegen das Böse anzukämpfen. Zu dem Bund der Schriftrolle hat auch Dr. Morganes angehört, auch der Meister von Wienerbeck hat diesem Bund der Schriftrolle angehört. Das sind auf jeden Fall meines Wissens nach die drei, die wir sicher kennen.
Nein, wir kennen ja noch mehr. Wir haben ja noch gehört, dass sowohl Prürates als auch Kadrach Mitglied waren. Wir haben auch gehört, dass es noch einen Mitglied im Bund der Schriftrolle in Naban gibt, dessen Identität aber noch nicht komplett geklärt. Also da tappen wir noch als Lesende im Dunkeln. Ja, aber richtig, genau, dem Bund der Schriftrolle.
Janauga jedenfalls findet mit Pater Strangert, einem Priester aus Naglimund, heraus, dass wir drei Schwerter suchen müssen und die zusammenbringen müssen. Und ein Schwert davon ist Leid, und das kommen wir ja momentan eher schwer ran, weil das Elias nicht aus den Augen lässt. Dann haben wir Minea, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, wo es ist. Nur ich diverse Theorien.
Da kommen wir gleich zu, ja.
Und dann gibt es noch das Schwert Dorn. Und die Nachforschungen haben ergeben, es muss irgendwo am Urm sein. Und da wird Binabik mit einer Gesandtschaft hingeschickt und er nimmt sich den lieben Simon mit.
Genau. Ist das schon das Ende von Simon Pilgrim?
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfordert.
Ja, so ungefähr. Irgendwo da muss das sein, ne?
Ja, es ist halt... Warte mal, mit was fangen wir dann hier an? Tatsächlich ist das Ende von Simon Pilgrim der Teil, wo wir Naglimund erreicht haben.
Oh, dann sind wir schon längst im dritten Teil Simon Schneelocke. Gut.
Genau. Wer überhaupt nicht begeistert davon ist, dass sie einfach tatenlos auf Naglimund zurückbleiben soll und gar nichts machen kann, ist Miriamel. Die macht sich nämlich auf den Weg nach Naban, weil sie hofft, hier ein bisschen Unterstützung für ihren Onkel zu finden. Und nimmt sich dabei den Mönch, ach Überraschung, Kadrach mit. Der schon wieder.
Das ist aber tatsächlich das Letzte, was wir von Miriamel in diesem Buch hören, ne?
Ja, nicht ganz. Es kommt später dann noch, dass sie halt quasi über einen Hafen in Hernistir dann ablegt. Das ist dann so das Letzte, was wir von ihr hören. Gut. Ihr nachgeschickt wird dann Iskrim nur, um sie wieder einzusammeln. Aber den sehen wir, glaube ich, das letzte Mal im Hafen, so knapp vor dem abgelegten Schiff.
Hinter.
Ja. Hinter.
Ja, also, ja.
Er kommt nicht mehr an Bord.
Er verpasst das Schiff und Miriamel ist weg, Iskrim nur steht da. So. Die weitere Handlung konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte. Das eine ist Simon, Binabik und mehrere Soldaten, die sich aufmachen, um am Urmsheim nach Dorn zu suchen. Mhm. Auf dem Weg dorthin werden sie mal wieder von unserem Freund Inge Jäger, der mit seinen Hunden von der Sturmspitze, in Klammern aka Nakiga, aka Sitz der Nornenkönigin. Womit hatte ich den Satz jetzt angefangen? Ich habe einen Faden verloren.
Ich glaube, verfolgt werden.
Verfolgt werden, ja. Okay. Und sie bekommen Hilfe von einer unerwarteten Seite, nämlich von den Sithi. Werden von den Sithi gefangen genommen und in eine Höhle gebracht, in der sich dann herausstellt, dass der Sita, den Simon damals im Aldehorte gerettet hat, ein Prinz der Sithi ist mit Namen Jiriki. Jiriki entschließt sich tatsächlich aus Neugier und weil er Simon sein Leben schuldet, mit auf den Urmsheim zu kommen. Und dort finden sie zum einen das Schwert Dorn, zum zweiten nochmal Ingen Jäger und zum dritten einen Drachen. Also auf dem Urmsheim findet ein sehr großer Showdown statt, der damit endet, dass Simon das Schwert Dorn, das ein wie auch immer geartetes Eigenleben führt und nicht immer unbedingt so das macht, was derjenige, der das Schwert in die Hand nimmt, jetzt denkt, dass es machen sollte. Also es ist halt schwer und lässt sich nicht bewegen, wenn es nicht weg will. Und Simon verwundet mit diesem Schwert dann tatsächlich den Drachen und wird von dem Blut des Drachen bespritzt. Und was dazu führt, dass er im Gesicht eine Narbe bekommt und eine weiße Haarsträhne da, wo das Drachenblut ihn berührt. Dann wird es allerdings um Simon dunkel und er wird erst wieder wach in einer Höhle auf dem Minterhock. Das ist einer der Berge, auf denen die Trolle leben. Und es stellt sich raus, dass sowohl Jiriki als auch einer der Wachsoldaten noch mit ihm zusammen sind, während Binabek und ein weiterer Soldat, der Rimmersmann Sludik, von den Trollen beide zum Tode verurteilt worden sind. Und keiner weiß, wieso, weshalb, warum. Das ist der eine große Showdown.
Der andere große Showdown findet in Naglimund statt.
Dein also, Part, bitteschön.
Ja, genau. Naglimund wird zuerst belagert von Elias und seinen Truppen. Da kann sich aber die Burg, die ja extra darauf ausgelegt ist, belagert zu werden, sehr gut erwehren. Trotz allem verwundert es alle Einwohner von Naglimund, dass Elias irgendwann einfach abzieht und ja, quasi tatenlos wieder geht. Alles Kriegsgerät wird hinter ihnen zerstört und sie verschwinden. Was allerdings auch aufzieht, ist ein Sturm. Und das ist dann wohl eher die Gesandtschaft des Sturmkönigs. Und eines Mittags, der stockduster ist, steht ein Nornenheer vor Naglimund. Mit angeführt von der Roten Hand, das waren seinerzeit Inelukis getreueste Gefährten, die wie er sich irgendwie ja quasi in Rauch aufgelöst haben. Und auch immer noch ein bisschen geheimnisvoll und magisch zu sein scheinen. Und im Handumdrehen das Tor der Burg zerlegen. Gräber oder Bucken graben sich unten drunter durch und machen die Bewohner nieder. Genauso wie die Riesen, die die Nornen mitgebracht haben. Und am Ende des Kapitels ist dann irgendwann die Burg quasi dem Erdboden auch gleich gemacht. Josua kann mit einigen Getreuen fliehen. Mit seiner, Gefährtin. Janauga wird das Ganze wahrscheinlich nicht überleben. Der verabschiedet sich von Vater Strangiat. Mit Josua konnten noch fliehen der Sohn von Iskrimnur, Isorn, und die rechte Hand von Josua.
Geonot, genau.
Genau. Und
ein paar weitere.
Also. Hofstaat, Frauen, Kinder, irgendwas in die Richtung. Ein kleiner, ich glaube, sehr mickriger Trupp, der hier an der Stelle fliehen kann. Aber Josua schwört seinem Bruder Rache und sagt, er wird seinem Bruder den Thron nehmen, wenn er das kann.
Bei dem ganzen Hin und Her in Ostenart, was wir jetzt erzählt haben, haben wir zwei Handlungsstränge komplett ausgelassen. Und zwar das eine ist Tiamak. Tiamak ist ein kleiner Gelehrter aus dem Rahn, das ist Süden. Und Tiamak hat vor einiger Zeit Dr. Morgannis kennengelernt, weil Tiamak nämlich der erste Mann seines Volkes ist, der tatsächlich so etwas wie Bildung genossen hat. Aber viel mehr wissen wir von Tiamak bis jetzt auch nicht, ne?
Nee, also Bildung ist bei Tiamak, glaube ich, schon relativ hochgegriffen, weil er, wie gesagt, da ist sein Volk allgemein nicht so viel wert. Die leben irgendwo in irgendwelchen Mooren oder Sümpfen, so hatte ich
Sümpfe.
Das
verstanden.
Mhm. Sümpfe, ja.
Also ich finde schon, dass er eine gewisse Bildung hat, weil er ja nun in Perdruin Also das ist schon, schon doch, doch, also doch, ja. Ist schon was, ne?
Und der andere Handlungsstrang ist dann wiederum in Hernistier. Hernistier wird inzwischen nämlich von den Rimmersmännern angegriffen, weil Herzog Iskrimnur wurde, weil er auf Seiten von Josua steht, von seinem, wurde auch quasi Iskrimnur von seinem Thron enthoben und einer seiner Landsleute hat quasi das, stattdessen die Führung bekommen und hat dann natürlich nichts Besseres zu tun, als die Hernistier anzugreifen, die hier quasi auf Seiten von Josua auch stehen würden. Der Prinz der Hernistier ist nämlich kurz vor der Belagerung abgereist, wird allerdings...
Belagerung von Naglimund.
Ja. Entschuldigung, hast recht.
Ja, kein Problem.
Vor der Belagerung von Naglimund abgereist, wird aber nie sein Heimatland lebend erreichen. Denn während sein Vater an den Folgen von irgendwelchen Schlachten verstirbt,
ist es bei... Irgendwelche Schlachten finde ich jetzt ein bisschen... also es war die Schlacht am Inniskrit und die Schlacht... Eine der entscheidenden Schlachten zwischen den Rimmersmännern und den Herren. Da haben sie wohl auf dem Schild nach Hause getragen, so ungefähr. Und er erreicht Hernisadak noch, aber verstirbt auch.
Ja.
Und es bleibt eigentlich nur noch Maegwin übrig aus dem Königshaus der Hernistieri. Denn Maegwins Stiefmutter ist nur wenige Jahre älter als sie selber. Das ist Inawen. Und ja, alles in allem haben die Hernistieri sich in die Höhlen des Grianspok zurückgezogen. Das ist ein Gebirge. Und ja.
Da fehlt noch ein Handlungsstrang.
Was denn noch?
Nabban. Nabban haben wir auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, die eigentlich zugesagt hatten, sie würden Josua helfen. Also es war wohl mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass der Herzog von Nabban Josua helfen würde und hat entsprechend auch seine Streitmacht auf den Weg gebracht über Hernistier quasi so von der Seite. Allerdings musste der Herzog von Nabban dann feststellen, kurz vor Naglimund, dass sein eigener Sohn ihm in den Rücken fällt, weil der ist ganz und gar Eliasmann, bringt seinen Vater um.
In den Rücken fallen ist hier in diesem Falle tatsächlich wörtlich gemeint, genau.
Ja. Und damit ist Nabban auf der Seite von Elias.
Und das sieht für Naglimund, / Prinz Josua, / alle die, die sich gegen Eleluki auflehnen, am Ende dieses Buches, um es mal freundlich zu formulieren, sehr, sehr düster aus. Gut. Dann haben wir euch nach Fragen gefragt. Wir haben hier so eine relativ lange Liste, tatsächlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich doch so viele Fragen finden. Wir haben uns selber auch so ein paar ausgedacht oder drüber gesprochen und gesagt, oh, das ist auch eine coole Sache, das könnten wir auch mal besprechen. Ich habe das so ein bisschen versucht zu gliedern und habe das mal so ein bisschen sortiert. Und am Anfang haben wir jetzt erstmal so einiges an Fragen zu Ted Williams und seinem Werk. Was schüttelst du so mit deinem weisen Haupte?
Ich glaube, du wolltest erst so die drumherum Fragen machen.
Ach so. Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von vor 20 Minuten? Okay, also erst das drumherum. Sabrina, Neosphere möchte gerne wissen, wie sind wir zum Podcasten und der Idee dazu gekommen? Wie viel Zeit und Orga sind für Vor- und Nachbereitung erforderlich und bekommen wir Rückmeldungen von unseren Hörern? Also Rückmeldungen von unseren Hörern bekommen wir, ja. Es gibt einige, die sehr, sehr, sehr fleißig sind.
Hier mache ich mal kurz Werbung für unseren Discord-Server, bitte.
Ja.
Also wir haben eine wunderbar süße Community, die da sich in den diversen Abschnitten zu den Kapiteln immer wieder beteiligt, was ich sehr, sehr schön finde.
Ich auch. Es ist wirklich klein und fein, aber das heißt ja nicht, dass sich das nicht vielleicht irgendwann mal ändert. Vielleicht finden sich ja noch mehr Menschen hinzu. Den Einladungslink für den Discord-Server findest du in den Shownotes. Schau einfach mal vorbei. Da haben wir auch tatsächlich einen Großteil dieser Fragen eingesammelt. Aber zurück zu, wie sind wir zum Podcasten gekommen? Long story short, wir sind beide podcast-süchtig.
Ja.
Es ist eigentlich ganz einfach.
Plus, ich habe einfach Ja gesagt.
Nee, ja, Moment, da kommt ja noch eine Geschichte davor. Also es ist tatsächlich ja so, dass dieses hier nicht mein erster Podcast ist. Ich habe ja noch einen weiteren Podcast, beziehungsweise eigentlich einen ersten Podcast, der sich um Stricken und Handarbeiten im weiteren Sinne dreht. Und das habe ich damals angefangen, weil ich halt selber podcastsüchtig bin. Weil ich keine Lust auf Videopodcasten hatte, in Klammern, ich hatte keinen Bock vorher jedes Mal aufzuräumen. Und weil ich einfach ein sehr auditiver Mensch bin. Ich kann unheimlich viel über dieses Erzählen, das hilft mir unheimlich abzuschalten und mal was anderes zu machen. Und was auch dazu kommt, ist tatsächlich, da wir, also Sabrina und ich, uns aus der Strick-Community kennen, stricken und Podcast hören geht einfach mega gut zusammen. Und was liegt da dann näher, als selber einen Podcast zu machen? So. Der Podcast läuft schon seit, ich glaube, 2019 oder 20, jedenfalls schon relativ lange. Und es gibt ja zu diversen Fantasy-Büchern und Serien unheimlich viele Podcasts, sei es zum Herrn der Ringe, zum Song of Ice and Fire, Harry Potter gibt's ja alles wie Sand am Meer. Und die Idee zu einem Podcast zu der Serie von Osten Art hatte ich tatsächlich schon vor bestimmt 5 Jahren. Da gab es dann auch mal Überlegungen, das mit jemandem zu machen. Das ist aber aus diversen Gründen nicht zustande gekommen. Und seitdem ist es immer so gewesen, dass ich mal so in strategisch günstigen Momenten gesagt habe, ich möchte dazu aber auch immer noch mal einen Podcast machen. Wahrscheinlich habe ich es nicht oft genug gemacht, weil dann hätte Sabrina wahrscheinlich schon viel eher gesagt, dass sie das auch machen würde.
Du hast es sehr viel verklausulierter gesagt. Du hast gesagt, du hättest schon noch die Idee für einen zweiten Podcast. Du hast aber nie wirklich gesagt, über welches Thema. Und okay. Irgendwann habe ich halt mal nachgefragt.
Gut.
Und das nachdem weiß ich dann
nicht mehr so ganz
diese Bücher bis dahin noch nicht kannte, habe ich halt gesagt, würde ich machen.
Und so haben wir uns letztes Jahr um diese Zeit, glaube ich, das war auch so im Sommer. Ein Jahr her haben wir angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, haben uns die Bücher besorgt, haben uns über ein Konzept Gedanken gemacht. Ja gut, das Konzept ist nicht neu, das gibt es für ganz viele verschiedene Fantasy- oder sonstigen Buchserien, dass also einer, der die Bücher oder das Buch kennt, mit jemandem liest, der es halt nicht kennt. Ich finde das immer sehr spannend, weil ich persönlich, auch wenn ich so einen riesen Fantasy-Epos lese, unheimlich gerne mir so einen Podcast dazu hole. Und das machen wir jetzt seit einem Jahr und das klappt ehrlich gesagt ganz gut. Es macht uns beiden Spaß. So, und zur Vor- und Nachbereitung. Für mich gesprochen ist relativ easy. Ich lese vorher die Kapitel, die wir besprechen, recherchiere noch so ein bisschen wichtige Dinge, die mir auffallen, die von denen ich weiß, dass die im Laufe der Bücher noch wichtig werden, um dann entsprechend nochmal darauf hinzuweisen. Die Aufnahme an sich ist tatsächlich immer ein bisschen länger als die fertige Episode, die ihr nachher bekommt, weil ich das nämlich nachher auch alles komplett schneide. Da kann man sich überlegen, wenn die Folge eine Stunde lang ist, brauche ich mindestens 1,5 Stunden, um das alles fertig geschnitten zu kriegen, was den Zeitaufwand angeht. Beim Lesen hängt es immer davon ab, wie viel das ist. Wenn die Kapitel lang sind, dauert es länger. Wenn sie kürzer sind, dauert es kürzer. Und dann kommt noch so ein bisschen anderer Kram dazu, Instagram-Postings und so. Und dann bin ich mit dem Podcast fertig. Also die Folge, die ihr hört, die Zeit dann verdoppelt und noch einen kleinen Aufschlag drauf, dann seid ihr zumindest, was die Produktion angeht, habt ihr da mal so eine grobe Richtlinie. Ich glaube, bei Sabrina sieht das ein bisschen anders aus.
Ja, ich glaube, dass mehr Zeit geht da drauf in der Vorbereitung, weil ich ja locker für 10 Seiten eine Stunde brauche, weil ich es halt wirklich sehr, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der langsam liest, aber dieses Buch lese ich so intensiv und so genau und zerpflücke teilweise Sätze in meinem Kopf und mache mir Notizen dazu, dass halt 10 Seiten durchaus mal eine Stunde dauern können. Je nachdem die Kapitel, glaube momentan so zwischen 20 und 30 Seiten mal lang sind, könnt ihr euch das dann ausrechnen, wie lange ich da dran sitze. Dafür ist bei mir der Aufwand mit Schneiden nicht da.
Dafür also wir haben uns das schon ganz gut doch aufgeteilt, glaube ich.
Ja, dafür habe ich halt dann doch mehr ein bisschen Richtung Insta die Posts, die ich vorbereite, was hier 2 von 3 quasi sind. Das geht dann wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen mit raussuchen und passen des Bildes. Ja.
Aber man kann durchaus sagen, also pro Folge sind wir beide zusammen, jeder locker mit 5 Stunden dabei. Locker.
Stimmt, ja.
Ja. Ne? Also es ist schon, also auch für diejenigen, die halt manchmal sagen, es ist schon wieder zu Ende. Ja, aber es dauert halt auch lange und es frisst echt eine Menge Zeit und mehr schaffen wir einfach nicht.
Ja, es gibt ja auch noch Leben 1.0 mit Familie etc.
Ja, Familie, Geld verdienen, arbeiten und
das auch noch.
Ja, auch noch. Sehr anstrengend, genau. So, und Rückmeldungen von unseren Hörenden kriegen wir halt hauptsächlich auf unserem Discord. Freut uns sehr. Neosphere hat dann doch mal gleich eine kleine Frage hinterhergeschoben, wo es darum geht, ob wir sehen können, wie viele Menschen uns hören und auf welchen Plattformen. Ich habe mir mal gerade so die Statistikseite hier von dem, da wo wir hosten, aufgerufen. Wir werden tatsächlich mehr bei, warte mal, ich gucke mal gerade noch nach, dass ich jetzt die Komplettzahlen habe. Wir werden tatsächlich mehr bei Apple als bei Spotify gehört und auch mehr auf einem iPhone als auf Android, wobei da die Auswahl ganz knapp ist. Wir können auch ruhig also wir können halt immer nur sehen, was an Folgen heruntergeladen oder gestreamt wird. Ob die Menschen das dann auch wirklich hören, ist dann die nächste Frage. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Zahlen so ein kleines bisschen nach oben gehen. Am Anfang haben wir relativ stark losgelegt. Da waren wir teilweise auch unter den Top 20 der Buchpodcasts. Inzwischen sind wir froh, wenn wir mal wieder in den Charts auftauchen. Aber darum machen wir das ja gar nicht. Wir machen ja eigentlich das, weil es uns halt Spaß macht. Und von dessen wegen hören, weiterempfehlen, das ist schon gut.
Ja, und wir freuen uns halt auch über den Austausch auf Discord, weil wir dann wissen, dass wir nicht nur wir uns unterhalten, sondern dass uns tatsächlich jemand zuhört.
Ja, genau. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Gut. Dann wollen wir mal in die anderen Fragen reinschnuppern.
Ja, jetzt darfst
dann, du. Dann jetzt darf ich mit meiner Liste, alles klar. Wie gesagt, ich habe die Fragen so ein bisschen gegliedert und wir fangen eigentlich an mit Ted Williams. Welche Bücher habt ihr schon von Ted gelesen und welche könnt ihr empfehlen, fragt Miriam. Sabrina, ich glaube, die Frage ist für dich einfach.
Ja, es wird kurz. Also ich habe wohl vor Urzeiten irgendwann mal das Hörbuch zu Otherland gehört. Ich weiß noch, dass es eine inszenierte Lesung war, aber es ist nicht mehr viel hängen geblieben. Also, und ich hätte hier noch das Buch von Traumjäger und Goldpfote liegen, das ich netterweise zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber da hatte ich leider auch noch nicht die Zeit, das zu lesen. Also von daher kann ich dir die Frage gleich wieder zurückgeben.
Gut, ich verbinde das jetzt tatsächlich mit der nächsten Frage, und zwar von Marius, wie ich auf Ted Williams gestoßen bin und Fan geworden bin. Wobei ich von Ted Williams, also Austin Art habe ich rauf und runter gelesen. Ich habe damals, Trademark, in den späten 80ern, frühen 90ern, so ungefähr alles, was unsere kleine, feine Gemeindebücherei hergegeben hat, an Fantasy rauf und runter gelesen. Und da gab es tatsächlich den Drachenbeinthron und die dazugehörigen Bücher. Ich habe mir die dann Jahre später als Taschenbuchausgaben gekauft. Wer meine Bücher schon mal irgendwo im Internet gesehen hat, ab und zu zeige ich sie ja doch mal in irgendeiner Story oder so, der sieht auch, dass gerade die Taschenbücher wirklich zerfleddert, / zerlesen sind. Nachdem der Drachenbeinthron jetzt als Arbeitsexemplar herhalten musste, ist er noch zerfledderter. Ich habe also tatsächlich Austin Art komplett gelesen, selbst die Kinder des Seefahrers, die ja jetzt erst im Herbst erscheinen. Fritti Traumjäger, aka Traumjäger und Goldpfote, ist eigentlich Teds allererstes Buch gewesen, ist auch mit eins der allerersten, die ich gelesen habe, fand ich damals großartig. Was ich gelesen habe auch, ist Bobby Dollar. Das ist die Geschichte von einem Engel, der nach dem Tod der Menschen mit Anwälten darüber streitet, ob die Seelen in den Himmel oder in die Hölle müssen. Großartig. Bobby Dollar hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Shadow March gelesen und bin damals zu Shadow March auch bei einer Lesung von Ted gewesen. Das war, ich glaube, 2004. Jetzt lass mich überlegen. Was ich nicht gelesen habe, ist die Tinker Farm und der Blumenkrieg. Der Blumenkrieg steht hier noch, die Tinker Farm bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und auch Otherland, also diese Dystopie, die Ted Williams geschrieben hat, sie steht hier. Ich bin aber tatsächlich nicht so der Science-Fiction-Dystopie-Leser. Deswegen bin ich da immer noch, ja, weiß ich nicht, ob ich mir das irgendwann mal gebe oder nicht.
Also sollten wir irgendwann mit Austin Art fertig werden, dann muss ich ja dann Otherland vor dir nochmal lesen und dann bin ich die Bessere.
Ja, das können wir gerne machen, wenn du das möchtest. Also wenn uns der Podcaststoff nach, ich weiß nicht, 10 Staffeln Austin Art ausgehen sollte, was ich nicht glaube. Ja, also wie gesagt, ich eigentlich schuld, in Anführungszeichen, ist die Bücherei damals, die das einfach da hatten. Da ich da alles gelesen habe, was ich in die Finger gekriegt habe, weil die Auswahl auch nicht so riesengroß war. Ja. Sabrina, wie hast denn du das vermieden, die Bücher in all den Jahren irgendwann mal zu lesen? Das ist so der andere Teil der Frage von Marius.
Das ist so dieses, ich wusste schon immer, dass es die Bücher gibt, aber ja, irgendwie nie dazugekommen. Dafür habe ich halt, was weiß ich, Herr der Ringe, glaube ich, 2-3 Mal gelesen. Dafür habe ich den Hobbit, glaube ich, inzwischen auch schon 3 Mal gelesen. Dafür habe ich seinerzeit, in der Zeit, wo ich vielleicht darauf hätte stoßen können, tatsächlich eher mit den Shannara Chronicles von Terry Brooks angefangen. So in den 90ern hatte ich auch eine sehr starke Science-Fiction-Phase, wo ich halt viel Star Trek geguckt und gelesen habe. Ja, was ich auch gelesen habe damals, war halt solche Sachen wie Fantasy, die auf Herr der Ringe basiert ist, wie zum Beispiel die Hommage von Helmut W. Pesch und Horst von Alverden. Da war irgendwie in dem Moment nicht die Zeit dafür. Und das ist halt dann quasi, dem möchte ich irgendwann mal gern lesen, Stapel irgendwo weiter runtergerutscht. Ja. Und irgendwann halt dann aus den Augen verloren.
Mhm. Ja. Sei froh, sonst wären wir ja jetzt hier.
Genau. Genau.
So, und noch eine Frage von Marius ist, was ist denn mit Shadow March? Das steht immer so im Schatten von Austin Art und ist das berechtigt? Also, ja, ich habe Shadow March gelesen. Ich habe gerade schon gesagt, ich war bei 2004 bei einer Lesung. Ich habe das damals gelesen. Es hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich kann dazu im Moment ehrlich gesagt nicht viel sagen. Es steht auch auf der Sollte-ich-mal-wieder-lesen-Liste. Aber da ich ja im Moment mit Wheel of Time völlig ausgelastet bin, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Und das schließt auch gleich an die nächste Frage an, wenn ich jetzt Wheel of Time lese, ob ich denn schon von Brandon Sanderson was gelesen hätte. Nein. Ich muss allerdings auch tatsächlich gestehen, dass ich eine lange, lange, lange Phase gar nicht gelesen habe, in der Lesen nicht Thema war. Da waren andere Dinge wichtiger. Und im Moment finde ich mich langsam wieder rein.
Ja, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, zu Wheel of Time bin ich auch noch nicht gekommen oder zu Brandon Sanderson. Dafür habe ich halt jetzt endlich mal mit George R. R. Martin angefangen.
Den habe ich tatsächlich schon gelesen. Yay!
Ja.
Okay. Das schließt auch so ein bisschen wieder an die nächste Frage an. Marius war ein steter Quell von Fragen. Der hatte echt viele Fragen. Und zwar fragt Marius noch nach, welche Bedeutung Memory, Sorrow and Thorn, also die Serie aus Austin Art, für die komplette Fantasy hat. Beim Hören des Podcasts ist ihm immer wieder bewusst geworden, dass MST Blueprint für moderne Fantasy-Zyklen ist. Und er weiß nicht, ob es daran liegt, dass es der erste Zyklus war, den er gelesen hat und ob er deswegen alles andere mit vergleicht oder ob MST für das Genre prägend war. Marius, mir geht's genauso. MST war wirklich so, dass das war einfach anders. Habe ich ja schon erzählt, in den 90ern unheimlich viel gelesen, auch Fantasy-Zyklen. Ich habe David Eddings rauf und runter gelesen. Das habe ich vor 10 Jahren vielleicht, habe ich diese Serie mal wieder in der Hand gehabt, habe reingelesen, habe sie in die Ecke gefeuert, habe gedacht, so ein Schund. Weil es einfach, ja, was mich an Ted Williams begeistert, ist zum einen die Komplexität und zum anderen auch, dass es nicht schwarz und weiß ist. Es gibt alle Schattierungen von Grau. Und die Personen handeln aus ihrer Perspektive, nachdem man die ganze Geschichte kennt, völlig schlüssig. Sie haben wirklich eine Motivation, das zu tun, was sie tun. Und es ist nicht dieses, dass du nachher da stehst und denkst, hä? Wieso hat der oder die jetzt das und das gemacht? Und ich glaube schon, dass Ted Williams Ja, bahnbrechend für die Fantasy war im Sinne von, ich glaube, ohne Memory, Sorrow und Thorn würde es Game of Thrones nicht geben. Oder auf jeden Fall nicht in der Form, in der es das jetzt gibt. Ich fände es toll, wenn Herr Martin vielleicht mal sich eine Scheibe vom Finisher abschneidet. Also Bücher fertig schreiben wäre vielleicht mal eine gute Idee. Aber ich vergleiche tatsächlich auch vieles mit dem Drachenbeinthron und der ganzen Serie. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, ich finde, nach dem ersten Lesen vom letzten König von Ostenart den sogar noch großartiger.
Darf ich auch nochmal meine 50 Cent, weil ich meine, gut, ihr kennt die beiden Serien. Ich komme halt ja tatsächlich eher so aus dieser Tolkien-Ecke. Dieses, ja, ich verstehe, dass ihr sagt, dass es irgendwo der Blueprint ist für so einen langen Zyklus. Weil für mich ist tatsächlich vom Alter her irgendwo Tolkien ja so der Begründer der modernen Fantasy. Und ich glaube, vieles hätte es ohne ihn in der Ausprägung auch nicht gegeben. Wobei ich jetzt ein ganz großes Geständnis machen muss. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Herr der Ringe und oder Tolkien und Ted Williams, ich würde jederzeit das Ted Williams Buch nehmen, weil ich tatsächlich dieses Ausufernde so grandios finde und dieses in Ruhe erzählen, die Figuren so in Ruhe darstellen und erklären und man hat wirklich das Gefühl, die kennenzulernen und sie zu verstehen, ob man sie jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Das kenne ich von wenigen anderen Büchern.
Verstehst du jetzt, warum ich mich mit dem Herrn der Ringe immer sehr schwer tue?
Ja, kann ich verstehen. Also ich liebe Herr der Ringe nach wie vor.
Ich finde es auch toll. Ist gar keine Frage. Und ohne den gäbe es wahrscheinlich diese komplette moderne Fantasy überhaupt nicht.
Eben. So.
Kudos, Herr Tolkien.
Aber ich glaube, dass ich da viel, trotz allem, weil die ja alle noch quasi am Leben sind, dass ich, oder viele von den Autoren, dass sich da viel gegenseitig beeinflusst.
Ja, das auf jeden Fall. Das merkt man ja jetzt auch tatsächlich, dass George R. R. Martin und Ted Williams sich auch gegenseitig in ihren Büchern so ein bisschen die Bälle zuspielen. Mhm. Die schätzen sich auch gegenseitig sehr. Ich glaube auch nicht, dass das Konkurrenz ist. Ich glaube auch, dass sich das ergänzt. Und es gibt auch sicherlich für jeden großen Fantasy-Zyklus sein Publikum und ich wühle mich ja jetzt gerade durch Wheel of Time. Ich finde das auch sehr großartig, wobei ich da im Moment nach drei Büchern jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht habe, um zu sehen, dass ich wieder reinkomme. Ich finde trotzdem, dass das, was moderne Fantasy angeht, alles, was ja so ein bisschen auch in dieses politische Intrigen-Ränkespiel, dass das für mich das erste Mal bei Ted Williams aufgetreten. Vorher war es halt viel dieses, wir haben eine Gruppe an Menschen, die mit irgendeiner Aufgabe durch die Gegend rennen und dann viele Abenteuer bestehen und ja, so. Ist platt formuliert, ja, und was mich halt immer wieder begeistert, ist dieses, ich habe eine Figur, die wird so und so dargestellt, aber es kann durchaus im Laufe einer ganzen Serie passieren, dass diese Person von einem Dunkelgrau zu einem Hellgrau wandert, dann vielleicht wieder zurück zu einem Mittelgrau und man halt trotz allem immer weiß und versteht, dass diese Figur aus ihrer Sicht schlüssig handelt. Das finde ich einfach toll. So, mhm. So. Falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist, wir sind hier im Podcast, wir lieben Ted Williams.
Und ich bin infiziert, Entschuldigung. Hast du es geschafft?
Ich bin sehr stolz. Ja, es gibt schon Gründe, warum ich diesen Podcast machen wollte. Ich habe immer nur auf die richtige Person gewartet, die da am anderen Ende sitzt. Aber die habe ich ja jetzt gefunden. So, und es geht auch gleich weiter mit noch einer Frage von Marius. Was wir denn von dem Frauenbild in Ostenart halten? Also wir gehen jetzt so ein bisschen Ted Williams-Thema weg und behandeln so ein bisschen Ostenart genauer. Dazu kann Sabrina vielleicht erstmal was aus ihrer Sicht sagen, weil ich ja doch schon ein bisschen größeres Bild habe.
Also ich weiß, ich kenne jemanden, ich weiß zwar nicht, ich glaube nicht, dass ihr unseren Podcast inzwischen noch hört, aber die das Buch angefangen hat, die ist etwas, also es war ihr zu langatmig, das muss man halt auch mögen, die irgendwann gesagt hat, Frauenbild gefällt dir nicht, sind nicht so viele Frauen dabei. deswegen habe ich das tatsächlich so ein bisschen mehr im Hinterkopf auch behalten. Und ich muss sagen, ja, es ist schwierig mit den Frauen, weil man manchmal das Gefühl hat, dass sie nicht so viel Raum bekommen wie die männlichen Charaktere. Es gibt genauso viele Frauen wie Männer, sondern halt wirklich auf diesen, der Raum, den sie in Anspruch nehmen oder wie oft sie erwähnt werden. Aber ich muss sagen, die Frauen, die vorkommen, sind allesamt sehr starke Charaktere. Also sehr, die genauso ihren Kopf haben, die genauso ihre Hintergründe haben, die man genauso kennenlernt wie die männlichen Charaktere. Also sei es Rachel, die auch ihre eigenen Abschnitte bekommt und wir sehen, sie ist nicht nur nach außen dieser Drache, wie Simon sie immer sieht, sondern sie ist irgendwo so die liebevolle Ziehmutter. Wir haben Miriamel, die ihren eigenen Dickkopf hat, ihren eigenen Teenie-Kopf und macht, was sie für richtig hält, ob es gut ist oder schlecht. Wir haben Magwin, die jetzt, stell jetzt einfach mal hier so drin, mittendrin eine Theorie auf, die wir wahrscheinlich lernen werden, wie sie in ihre Herrscherinnenrolle reinwachsen muss, weil sie hat gerade Vater und Bruder verloren. Ja, kein Kommentar, muss auch in diese Folge reinkommen. Nessa Lanta, die hier irgendwelche Intrigen spinnt gegen ihren Mann, aber mit ihrem Sohn. Wen haben wir noch?
Vara.
Ja, also Vara, ja, die auch eine sehr impulsive, sehr leidenschaftliche Frau ist. Also mir fallen auch zu diesen verschiedenen Frauen auch immer Geloe, eine sehr weise Frau. Also auch wirklich Adjektive ein, wo ich sage, ja, die sind nicht nur platt, selbst wenn ich sage, die, wie hieß sie denn? Der Schwarm von Simon.
Hepzibah,
genau. Selbst die wüsste ich, ja, okay, die hat auch ihren eigenen Kopf. Sie provoziert auch gern so ein bisschen die anderen Teenie-Männer und hat aber so im Hinterkopf, sie möchte diese Soldatenfrau werden. Also mir fällt zu allen so ein bisschen was ein, auch zu sagen. Also ich mag eigentlich auch das Frauenbild. Und das ist nicht so, es sind nicht so diese Frauen, die kuschen und gehorchen, sondern die haben eigentlich alle ihren eigenen Kopf. Jo, habe ich irgendwen vergessen an wichtigen Frauen?
Gudrun vielleicht noch? Gudrun ist ja so der mütterliche Typ.
Ja, aber mütterlich auch mit der Bratpfanne in der Hand.
Aber, jetzt kommt mein großes Aber. Das Problem in Anführungszeichen ist tatsächlich, ich habe jetzt mal gerade noch so aufgeschrieben, wer mir jetzt noch so an Frauenfiguren auffällt. Und mir sind jetzt ohne größeres Nachdenken noch spontan 3 wirklich, wirklich große Frauenfiguren eingefallen, die wir noch gar nicht kennen. Das ist das eine. Bitte?
Die Nornenkönigin.
Ja, die, finde ich, steht irgendwie so ein bisschen drüber.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das auch ein bisschen so dem Mittelalter-Setting geschuldet ist.
Bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Kann allerdings durchaus sein. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, dass in diesen Teilen noch sehr viel von Prinz Jiriki die Rede ist und auch von vom König und der Königin der Sithi. Das ist zum Beispiel etwas, was in den späteren Büchern komplett hinten rüber kippt. Da gibt es nur noch eine oberste Sithi oder Sitha, die einen bestimmten Titel hat und einen dazugehörigen männlichen Part, der aber tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Und wir werden auch noch ein Volk kennenlernen, die Frauen deutlich mehr zu sagen haben, als es auf den ersten Blick so rüberkommt. Und ich erinnere mich relativ klar und deutlich, dass wir in den nächsten folgenden Büchern auch deutlich mehr mit den einzelnen Frauengestalten zu tun haben werden. Speziell Miriamel wird sehr, sehr viel mehr Platz bekommen. Von dessen wegen, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ich finde eigentlich, dass das Frauenbild von Ted Williams, ja, es ist da, glaube ich, noch dem Mittelalter-Setting geschuldet. Das kann sein. Das finde ich tatsächlich beim Song of Ice and Fire noch deutlich prägender. Das ist ausgeprägter, finde ich. Da gibt es so ein paar Ausnahmen wie Brienne of Tarth und Arya tanzt ja auch so ein bisschen aus der Reihe. Gut, die böse rote Priesterin ist da halt weiblich und nicht männlich. Ja, aber ich finde tatsächlich, oder empfinde da tatsächlich das Frauenbild noch als deutlich zurückgenommener als jetzt in Osten Art. Kann aber auch sein, dass das nur mein persönliches Empfinden ist. Ihr merkt übrigens, dass wir uns über diese Fragen vorher nicht wirklich ausgetauscht haben. Wir haben die Fragen aufgeschrieben, haben sie zur Kenntnis genommen und, ne, also.
Und jeder hat sich getrennt von sich so seine Gedanken gemacht.
Genau.
Getrennt voneinander, ja. Das war ja Sinn der Sache, finde ich. Nee, aber, Ja, aber insgesamt finde ich das Frauenbild gar nicht so verkehrt. Also ich habe jetzt selten so ein Frauenbild, wo ich sage, boah, ist das ein Klischee, wie ein Mann und denkt, dass eine Frau handeln sollte. Also das habe ich eigentlich nicht. Sondern es ist, wenn dann schon wirklich ins Umfeld passend eingebettet. Man könnte ja auch sagen, natürlich ist Nessa Lante so die Xantippe im Hintergrund, die natürlich hier nur das und das für ihren Sohn will. Aber es hat ja Gründe, warum sie das will, weil sie da vielleicht irgendwie sich für ihren Sohn was erhofft. Also ja, ich finde es nachvollziehbar.
Gut. Noch was dazu?
Nö.
Gut. Sabrina?
Ja.
Wenn du in Osten Art leben würdest, wo würdest du wohnen wollen? Und warum?
Ich glaube, die Frage kommt von mir.
Ja, oder von mir. Die haben wir jedenfalls, kam irgendwie mal in der Diskussion auf, ne? Genau.
Ich kann mich nur auf zwei Länder eingrenzen, aber sie sind wenigstens nebeneinander. Also entweder irgendwie so Hennistier oder Rimmersgard. Weil es ist halt dann doch nicht so pompös und eher naturverbunden. In Rimmersgard hätte ich vielleicht nicht gar so viel Sonne, was meiner Haut entgegenkommen würde, aber andererseits friere ich auch nicht so gern.
Okay. Ich habe das jetzt ganz anders beantwortet. Bei mir steht einfach nur Meere im Mund. Es gibt tatsächlich noch mehrere Orte, die ich persönlich spannender finde, die wir aber noch nicht kennengelernt haben. Ich habe dann auch überlegt und habe gedacht, naja, eigentlich Hochhorst, Naglimund, auch irgendwie doof. Also ich konnte mich mit Miriamels Beschreibungen von Meeremund eigentlich anfreunden. Wahlweise, also rein nur um, wo es mir jetzt so von der Atmosphäre, vom Wetter, von was auch immer am besten gefällt, wäre sicherlich auch Nabba eine tolle Idee gewesen. Aber ich fand Meeremund eigentlich schön.
Die Frage ist halt, sehen wir das in der aktuellen politischen Lage? Weil dann würde ich auch jetzt momentan weder in Hennistier noch in Rimmersgard sein mögen. Dann würde ich wahrscheinlich eher momentan auch in Nabbern oder in Meeremund sehen. Ich glaube, da ist momentan noch friedlicher.
Da ist es momentan friedlicher, genau. Rein theoretisch könnte man ja auch sagen, also ich würde auch theoretisch gerne in einer der großen untergegangenen Sisi-Städte mal leben wollen. Also so ein noch in voller Blüte und Pracht stehendes Daiichi Kiza finde ich auch nicht schlecht.
Ja, wäre ich auch dabei. Würde ich auch mit besuchen.
Gut. Können wir ja dann in Urlaub hinfahren.
Wir können ja dann mal auf dem Discord die ein oder anderen Fragen mal weitergeben, was die dazu sagen.
Ja, gerne. So, dann hat Anna eine Frage. Ob ich ein Lieblingsbuch in Osten Art habe und wenn ja, welches das ist und ich soll das bitte nicht spoilern. Hallo? Geht's noch?
Welches deiner Kinder liebst du mehr, ne?
Ja. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich hatte eigentlich relativ schnell eine Antwort, weil, also, mein Lieblingsbuch in Osten Art ist Das Herz der verlorenen Dinge. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Herz der verlorenen Dinge schließt zeitlich genau an die Saga um die großen Schwerter an. Ist also zeitlich kurz nach der Nonnenkönigin angesiedelt. Und ich finde dieses Buch aufgrund der folgenden Tatsache großartig. In dem Geheimnis der großen Schwerter erleben wir sehr viel aus sehr vielen Perspektiven. Die Perspektive, die wir nicht erleben, sind die Nornen. Und im Herz der verlorenen Dinge kippt das Ganze. Wir bekommen eine Geschichte zum Teil aus der Sicht der Nornen erzählt. Und das fand ich im ersten Moment sehr befremdlich. Im zweiten Moment wurde ich neugierig und im dritten fand ich es großartig. So, und wer jetzt noch nicht diese Bücher zu Ende lesen will, dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen.
Was soll ich dazu sagen? Ich kann ja nichts dazu sagen. Ich kenne nur den Drachenbeinthron. Apropos Drachenbeinthron, kommen wir zu den Fragen, die sich darum drehen. Zum einen, welche Szene hat dich am meisten emotional mitgenommen und berührt von Bernd? Also mich, jeder fiese Spoiler, bei dem ich nicht weiterlesen durfte. Ich habe jetzt echt die ganze Zeit überlegt, wie ich diese Frage am besten beantworte. Aber jeder Spoiler und ich saß wieder da und dachte, ich muss wieder warten bis zur nächsten Aufnahme und darf nicht weiterlesen. Die haben mich jedes Mal emotional sehr mitgenommen.
Du meinst nicht Spoiler, sondern eher diese Cliffhanger?
Cliffhanger, ja.
Ja, das hörte sich jetzt gerade so an, als wenn du einen Spoiler nach dem nächsten gekriegt hättest. So,
nein, gut. Okay. Ganz Cliffhanger, sorry.
Ich fand es auch sehr schwierig, habe mich aber für eine Szene entschieden. Nein, eigentlich zwei. Also die erste ist, die ich jedes Mal wieder wirklich Gänsehaut habe, ist der Moment, in dem die rote Hand oder wer auch immer nun dieses Schwert Leid an Elias übergibt. Das ist sehr, sehr gruselig. Genauso wie ich die Eroberung von Naglimund durch die Nornen auch immer wieder gruselig finde. Prürates und den kleinen Hund hatten wir vorhin schon einmal. Das finde ich jedes Mal auch so, boah, nein. Ich würde so sagen, gefühlt habe ich es jedes zweite Mal mindestens überblättert, weil ich es nicht gut lesen kann. Und Morgannes Tod und diese Opferung, die er für Simon aus euch noch nicht bekannten Gründen macht, ist auch jedes Mal wieder, Aber manche Dinge versteht eins vielleicht auch erst, wenn man so das Ganze überblicken kann.
Womit wir eigentlich gleich wunderbar zur nächsten Frage kommen würden, oder? Welche Theorien haben sich bewahrheitet, welche stehen noch aus? Gerade zu Morgannes bzw. zu Simon habe ich ja so die ein oder andere Theorie. Da steht die...
Schieß los!
Die steht definitiv noch aus. Ich habe mal so das, was mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Also ich bin ja der Meinung nach, Simon hat königliches Blut und wird irgendwann König. Und er übernimmt irgendwann den Thron. Da steht definitiv die Auflösung noch aus. Was hat man noch so?
Hellnagel?
Hellnagel ist Minea, steht auch noch aus, ja. Beim Malachias-Maria-Miriamel hatte ich recht.
Ja.
Und bei Leobardis und Benigaris hatte ich auch recht. Da habe ich ja auch relativ schnell vermutet, dass er seinem Vater irgendwann in den Rücken fällt.
Setzen wir auf diese Liste bitte auch, dass du sagst, dass Megwin Herrscherin von Hernestiri wird?
Ja.
Oder von Hernestir wird?
Mhm. Ja. Und dass sie irgendwann vielleicht mit Graf Eolair zusammenkommt.
Ja, gut.
Steht aber auch noch aus. Mhm. Was haben wir noch? Habe ich sonst noch irgendwelche Theorien aufgestellt? Ich könnte jetzt noch sagen, weil, um mal diese Frage ein bisschen vorzuziehen, weil ich weiß, dass Miriam noch eine Frage gestellt hat, ob ich glaube, dass Simon und Miriamel ein Liebespaar werden. Ja, glaube ich. Spätestens dann, wenn Simon ein König wird und ihr quasi ebenbürtig ist. Sonst noch Theorien, die ich ausstehen habe?
Ich habe überlegt, aber mir ist auch nichts mehr eingefallen.
Ich glaube, wir müssen uns die wirklich mal gesondert aufschreiben.
Ja. Genau. Ich finde ja auch noch sehr interessant die Theorie mit den Schriftrollenträgern, die sie auf dem Discord so verselbstständigt hat, wo dann die Theorie aufkam, dass aus jedem Volk, / Land, ein Schriftrollenträger dabei sein sollte. Da bin ich ja mal gespannt, was da noch so draus wird. Vielleicht kriegen wir ja auch demnächst mal neue Mitglieder im Bund der Schriftrolle. Wer weiß. Denn aktuell sind die Mitglieder ja sehr dezimiert, ne?
Ja, wobei, wenn man das in der 1.10 im Drachenbeinthron so sieht, dass quasi Janauga seine Kette an Strangiat weitergegeben hat, würde ich das so schon mal in die Richtung interpretieren. Okay, guck, wird ersetzt durch Binabik, den wir ja hoffentlich wieder freikriegen, also oder ganz bestimmt. Das ist kein Kommentarschild.
Und wie intensiv ist die emotionale Bindung zum Buch?
Bei mir? Riesig. Sie hat mir den Podcast verschafft. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich würde momentan jedes Ted Williams Buch Herr der Ringe vorziehen. Ich habe noch kein Buch so intensiv gelesen wie dieses. Also von daher...
Ahnt ja gar nicht, wie sehr wir schon auf die Termine für die Lesungen im Herbst hibbeln. Also es gibt schon einige Lesungstermine. Sobald der, den wir uns ausgeguckt haben, auch offiziell ist, werden wir euch das auch hier und tun. Können wir ein kleines Podcast-Treffen machen. Sabrina, was erwartest du denn jetzt im weiteren Verlauf der Bücher? Ich glaube, das kommt jetzt, das ist jetzt ein bisschen redundant, ne?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Epische Schlachten, großes Drama, Liebe.
Ja, kriegen wir alles.
Ja, ich habe aber trotzdem nochmal hingeschrieben, ganz konkret und kurzfristig, wie geht's mit Miriamel weiter, wie geht's mit Iskrimnor weiter? Und Binabik muss befreit werden, genauso wie Sludik, an denen ist mein Herz auch, der ist an mir auch etwas ans Herz gewachsen. Also ja, das wäre so die kurzfristigen Ziele. Binabik, Iskrimnor und Miriamel.
Gut, dann gucken wir mal, was davon jetzt so passiert. Ja. Bei der nächsten Frage habe ich tatsächlich nichts hingeschrieben, weil ich habe da irgendwie nicht so wirklich eine Meinung zu, wie ich oder wir die Anlehnung der Völker an echte Vorbilder.
Ich habe ein Wort. Gelungen okay. Eigentlich. Also man erkennt es ja.
Ja, okay. Gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, das finde ich großartig, unterschreibe ich. Wenn du einen Abend in einer Kneipe mit einem der Charaktere aus diesem Buch verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Also, ich konnte mich nicht auf einen Charakter entscheiden. Also deswegen habe ich mir ein schönes Setting hier gebastelt.
In der Kneipe. Du gehst gleich mit einer ganzen Party in eine Kneipe, oder wie?
Naja, also sonst macht es ja keinen Spaß.
Ach so, okay.
Also, Sankt Fugol darf für die Musik sorgen. Mit Iskrimnor würde ich ein Bier trinken und mit Miriamel einen Wein. So.
Okay. Bei mir stehen ganz andere Personen. Ich habe aber auch nur zwei.
Da konntest du ja auch nicht entscheiden.
Jein. Also es gibt tatsächlich eine Figur, mit der ich das noch lieber tun würde, aber die lernen wir, glaube ich, erst im nächsten Buch kennen. Amerasu hat es auch auf diese Liste geschafft, weil ich tatsächlich den Gedanken, mit jemandem mich zu unterhalten, der irgendwie Jahrhunderte, / Tausende alt ist, sehr, sehr spannend finde. Da ich aber wahrscheinlich nicht mit einer Sitha in eine Kneipe gehen werde, steht bei mir zum einen Morgenis, weil ich ja auch ein kleiner Wissenschaftsnerd bin. Da kommt der Naturwissenschaftler durch. Und Geloi konnte ich tatsächlich auch nicht außen vor lassen. Ging nicht anders.
Das war auch eine gute Wahl.
Ja. Mhm. Schließt schon ein bisschen so an die nächste Frage an, auch wieder von Miriam. Wer ist unser Lieblingscharakter und wen mögen wir gar nicht? Darf ich ganz kurz?
Ja, Witz.
Ich liebe sie alle. Punkt. Was allerdings auch wieder an diesem Setting liegt, dass alle Figuren meiner Meinung nach logisch schlussfolgernd handeln. Also sie sind alle nachvollziehbar. Selbst so jemand wie Kadrach oder auch Pryrates oder auch meinetwegen Skali, keine Ahnung. Ja, Iskrimnor, den hast du ja besonders ins Herz geschlossen, da wirst du vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, aber ein Lieblingscharakter, ich könnte mich fast nicht entscheiden. Geht nicht. Ich liebe sie alle.
Ja, also wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo Lieblingscharakter Iskrimnor, weil er halt so eine bärbeißige Art hat, so ein bisschen trotz allem was Großväterliches, auch ein bisschen Behütendes. Aber auf seine Art und Weise, aber ja, klar sind sie alle irgendwo großartig. Weil sie halt alle irgendwo auch Emotionen erzeugen, was ja ein guter Charakter eigentlich tun sollte. Und wenn ich die sagen würde, diejenigen, die ich am meisten hasse, wäre ich tatsächlich, bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer war denn das mit dem einen Dorf, Fengbald oder Gutwulf? Ich bin mir da nicht mehr sicher.
Fengbald.
Fengbald, dann ist der mein Hasscharakter.
Weil da ja, hatte ich damals. Das ist auch ein fiesen Möp. Das muss man ja wohl echt mal sagen.
Ja, ja. Siehst du? Weil das war damals diese Szene so: ja, befriede dieses Dorf und diese. Waren es Färber oder waren es.
Falschier, die Tuchhändler in Falschier.
Die Tuchhändler, ja. Genau. Befriede dieses Dorf, also sorgt, dass da Ruhe ist und dass die wieder Tuch liefern, ist das eine, wie er es getan hat, das andere. Das hatte ich damals auch in der Podcast-Folge gesagt, weil ich da echt auch entsetzt war, wo wir wieder bei emotionalen Dingern Szenen wären, wo ich wahrscheinlich damals auch gesagt habe, das hat er jetzt nicht so gemacht. Also dann wäre der noch so mein Hasscharakter.
Mhm. Mhm. Fengbald ist tatsächlich auch jemand, der, ja, ich spreche ja schon die ganze Episode lang von meinen Grauskalen, ne? Fengwald ist tatsächlich derjenige, der durchgehend dunkelgrau ist. Also bei mir. Ja. Es gibt aber halt auch eine Menge Charaktere, die jetzt noch sehr dunkelgrau sind, wo sich das aber ändert. Und umgekehrt.
Ja, da könnte ich mir zum Beispiel bei Good Wolf langsam vorstellen, dass der so ein bisschen gerade die Kurve kriegt, weil dem ja sein eigener Freund langsam unheimlich wird.
Ach ja, Good Wolf.
Gut. Ich glaube, damit haben wir die Fragen, oder?
Good Wolf ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ja, damit haben wir die Fragen. Genau. Am Ende dieser Episode möchte ich noch zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, sorry für das kleine Upsi mit Episode 22. Ich habe irgendwie die falsche Datei erwischt und eine Episode 22 hochgeladen, die ein Klon von Episode 21. Ich habe das geändert. Wenn du das noch in deinem Podcatcher haben solltest und dich gewundert hast, bitte einmal die Episode 22 löschen und dann neu herunterladen. Dann müsste eigentlich die richtige Episode 22 da sein. Es tut mir leid, es ist mir irgendwie durchgegangen. Passiert. Und das Zweite ist, wir möchten Danke sagen. Für eine Staffel Grünengelturm, für 22 Episoden und einen Trailer, für eine kleine, feine Gemeinschaft und für 5 Stunden auf Phonik-Audio-Verbesserung. Wir haben nämlich schon einige von unseren Grünengel-Tassen verkauft. Oder ich habe die verkauft. Und zwar Dankeschön an Marius, Miriam, Jutta, Katrin und Tim.
Vielen, vielen lieben Dank von uns beiden.
Genau. Ermöglicht uns jeweils eine Stunde länger quasseln, als der Podcastplan vorgibt. Und ja, wenn man so doof ist, eine Episode zu klonen, statt einer richtigen hochzuladen, dann braucht man das auch ab und zu mal. Das bezahle ich aber aus eigener Tasche. Das
wenn ich arbeite, macht doch keine Fehler, oder wie war das?
Ja, ach, du, das passiert. Das ist einfach so. Ne? So, und damit freuen wir uns auf Staffel 2. Das ist ja jetzt heute quasi der Kickoff. Für diejenigen, die es beim letzten Mal noch nicht gehört haben, in der ersten Episode geht es um den Prolog und Kapitel 1. Und wir werden in dieser Staffel von Fall zu Fall entscheiden, wie weit wir die Episoden machen. Ob wir im Fall der Fälle, wenn Kapitel sehr, sehr lang werden, wirklich nur ein Kapitel besprechen. Denn in dem Abschiedsstein sind bei der gleichen Länge wie zum Drachenbeinthron tatsächlich nur die Hälfte an Kapitel vorhanden. Bisschen mehr, ich glaube 26.
28.
Ja, zu 44. Also nicht die Hälfte, sondern ein Drittel. Und demzufolge werden wir mal so ein bisschen, ob wir da zwischenzeitlich dann mal sehr lange Kapitel als einzelne Episoden machen werden. Und deswegen werden wir das zum Ende der aktuellen Episode immer ansehen, bis wohin die nächste Episode gehen wird, damit Sabrina und all diejenigen von euch draußen, die mit uns zusammenlesen, wissen, bis wohin sie lesen dürfen, wenn sie denn auf den Podcast warten möchten. So, habe jetzt auch was vergessen. Unseren Discord-Server haben wir heute schon genug angepriesen.
Dann hätten wir noch Instagram und Facebook. Außerdem können uns Nachrichten geschrieben werden über zgetpodcast@gmail.com. Bei allen Nachrichten an uns denkt an die Spoilerwarnung für mich. Aber immerhin habt ihr jetzt ein Buch, über das ihr euch austauschen dürft und wo ihr uns hemmungslos Nachrichten schreiben könnt, wenn ihr wollt. Und vergesst nicht, uns zu bewerten, wenn ihr das nicht schon getan haben solltet. Am besten mit 5 Sternen auf dem Podcast-Player eurer Wahl.
Gut, und dann hören wir uns voraussichtlich schon nächste Woche wieder mit Episode 1 von Staffel 2, Prolog und Kapitel 1. Bis dahin. Tschüss.
Bis bald.